Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Renzo Simoni, wir sitzen hier zu Brunnen in einem Hotel, weil dann, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, dann sind Sie mitten im Tunnel unterwegs mit den Journalisten. Wann sind Sie eigentlich zuletzt im Tunnel gewesen?
Das letzte Mal im Tunnel bin ich vor etwa 4 Wochen gewesen, in rund oben.
Und wie ist das jeweils?
Es ist jedes Mal wieder spannend aufs Neue, vor allem wenn man, wie ich, nicht gerade jeden Tag dazukommt. Es ist eine ganz spezielle Atmosphäre. Es fängt an mit der Vorbereitung. Man tut Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, tut sich umkleiden, dann fährt man mit dem Stollenbähnchen rein und dann ist es eine ganz spezielle Atmosphäre. Es ist immer wieder faszinierend.
Es ist wahrscheinlich vor allem auch ziemlich heiß dort unten, oder?
Es ist richtig, je tiefer man in die Erde runtergeht, desto wärmer wird es und entsprechend braucht es auch Massnahmen, Kühlungsmassnahmen, vor allem natürlich für die Leute, die vor Ort bis zu 8 Stunden arbeiten, dass die erträgliche Arbeitsbedingungen haben.
Der Blick hat mal geredet von einer Hölle in diesem Tunnel. Kommt es Ihnen auch so vor oder gar nicht?
Nein, gar nicht eigentlich. Ich denke, vor allem im Vergleich zu früher ist das eine komplett andere Welt heutzutage. Wir haben ja sehr strenge Sauvervorschriften. Die Sauverkunden immer wieder periodisch kontrollieren, ob die Bedingungen, unter anderem eben auch die Lufttemperatur, eingehalten werden.
Aber es ist staubig, es ist heiß, es schmeckt wahrscheinlich auch nicht immer nur gut.
Es ist relativ saubere Luft, es ist relativ angenehm und es stinkt vor allem, wenn gesprengt worden ist, bis Sprenggase weg sind oder wenn es etwa mal Abgas hat von Fahrzeugen. Aber es ist verhältnismäßig angenehm, würde ich jetzt mal sagen.
Jetzt ist man ja, wenn man in diesem Loch innen ist, unter einem Berg sozusagen. Also man hat relativ viel oben drauf. Und der Berg drückt auch. Also man sieht ja zum Teil auch Verformungen im Stahl. Was löst das innen aus?
Ich glaube, das ist eine gewohnte Sache, wie vieles andere auch. Es gibt Leute, die haben Angst um Fliegen. Die können sich zum Beispiel nicht vorstellen, in einem Heißluftballon in einem Korb zu stehen und keinen Boden unter den Füßen zu haben. Es gibt Leute, die Angst haben, um unter Wasser zu gehen, tauchen. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die ein Problem haben, tief drinnen im Berg, aber ich habe das zum Glück nicht.
Lässt sich gänzlich kühl, so die Kraft von diesem Berg?
Es lässt mich relativ kühl, ja. Vor allem, es ist ja so, auch, ich bin ja nicht in diesen wirklich heiklen Momenten an der vordersten Front. Und das ist eine ganz anspruchsvolle Aufgabe. Und ich bewundere die Leute, die das machen, weil die tragen natürlich im Vergleich zu anderen Leuten, die andere Arbeiten ausführen, ein erhöhtes Berufsrisiko. Und es ist tatsächlich so, es kann immer wieder etwas passieren, im Sinn, dass der Berg in einem unerwarteten Mass reagiert. Und da ist man natürlich letztlich nie ganz davon gefeit.
Also ein gewisser Respekt ist dann mal schon da.
Das auf jeden Fall, ja.
Jetzt sind Sie mit drin in einer Gesteinsschicht, die als besonders schwierig gilt, in dieser Piora-Mulde, schon zu 60% durch. Also bis jetzt auf gutem Weg. Wie erinnern Sie sich an die Diskussionen vor 10 Jahren?
Ich erinnere mich noch relativ gut. Ich bin dort mal in einem privaten Büro angestellt gewesen, wo die Projektleitung von Alptransit unterstützt hat im Projektmanagement. Ich erinnere mich daran auch an den Fall, wo die Piora sozusagen angestochen worden ist vom Sondierstollen aus. Das ist ein Sondierstollen, wo 300 Meter ob Tunnelniveau gemacht worden ist, um eben das zu erkunden. Man hat dort von D-Day at Piora Beach geredet. Man hat Schreckensszenarien dann entworfen.
Es ist ja dann auch ganz viel Material tatsächlich gekommen, oder? Es hat wirklich gefährlich ausgesehen.
Es ist tatsächlich so gewesen, weil auf dem Niveau, eben 300 Meter oberhalb von unserem Tunnel, tatsächlich das Gestein in Form von zuckerkörnigem Dolomit unter sehr hohem Wasserdruck vorhanden war. Und das ist dann entsprechend natürlich rausgelaufen, bis es dann von selber versiegt ist.
Und dass es jetzt so gut läuft, hat es damit zu tun, dass eben der Zuckerkönig in Dolomit gar nicht bis dort runterkommt, wo der Tunnel ist, oder warum ist das so?
Das ist richtig, das ist ganz genau so, ja. Und das hat man auch erkundet dann, nach dem Ereignis, die Stelle können abdichten, hat man von Seitennischen aus, hat man Schrägbohrungen gemacht, Sondierbohrungen mit einem Durchmesser von ein paar Zentimetern und man hat versucht, die Beschaffenheit des Gesteins auf dem Niveau des Tunnels, also 300 Meter tiefer unten, zu erkundigen. Und hat du schon festgestellt, dass es zwischendrin eine Art wie eine Gipshut muss geben, zwischen diesen zwei Niveaus, also dass das Gestein auf Tunnelniveau eben mutmasslicherweise eben festes Gestein ist, wo keine wasserführende Schichten hat.
Grosse Erleichterung. Heute, vor 10 Jahren, war der grosse Expertenstreit darum, ob man dort überhaupt irgendwie durchkommt. Die Leute, die sich jetzt getoschen haben, haben die sich irgendeiner Art und Weise vernehmen lassen?
Mir persönlich ist nichts vorgekommen, nein.
Wie gross ist bei Ihnen die Erleichterung?
Also ich muss es so sagen, seit man die Erkenntnis aus den Sondierbohrungen 1997 hat man mit einiger Gewissheit können sagen, dass das Risiko nicht mehr allzu hoch ist, dass auf Tunnelniveau da unten der Zuckerkörnig Dolomit mit Wasserdruck vorhanden ist. Von dort her sind wir eigentlich auch davon ausgegangen, dass man mit konventionellen Mitteln und Massnahmen durch die Biomulden durchkommen sollte. Aber selbstverständlich hat man auch Worst-Case-Szenarien im Vorfeld jetzt auch untersucht und sich überlegt, wie würde man mit Situationen umgehen, die jetzt nicht erwartet gewesen sind aufgrund von diesen Sondierbohrungsresultaten.
Aber es war eine gewisse Anspannung schon gewesen?
Natürlich, und sie ist auch noch nicht vorbei, weil wir sind, wie Sie es vorher richtig gesagt haben, eigentlich erst in der Mitte. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir sind erst mit der ersten Tunnelbohrmaschine, also mit dem ersten von diesen 2 Röhren dort. Die 2. Röhre werden wir wahrscheinlich dann im 1. Quartal vom nächsten Jahr können durch die gleiche Zone vortreiben. Und erst, wenn wir mit beiden Röhren im Mädelser Granit, das ist auf der Nordseite dann gelegen, anschliessend an die Biorenzone angelangt sind, erst dann kann man sagen, jawohl, das ist so.
Wie gross ist denn der Respekt noch?
Der Respekt ist in einem gesunden Maß vorhanden, aber ich möchte auch gerade sagen, nicht nur für die Bioren, sondern wir haben auch nach der Bioren zwischen Sedrun und dem Abschnitt Faido, wo wir jetzt drin sind, insgesamt etwa 9 Kilometer, wo wir noch auffahren müssen. Es gibt dort eine gewisse prognostizierte Störzone, die in der einen oder anderen Form werden auftreten. Also der Respekt der bleibt bis zum letzten Meter.
Sie haben es angesprochen, eben, es sind jetzt noch 9 Kilometer zwischen Faido und Sedrun. Der grösste Teil von dem Gotthard-Basistunnel ist bereits ausgebrochen. Mehr als 3/4 sind jetzt schon, haben schon ein Loch drin, sozusagen. Jetzt bei dieser Piora-Seite geht es unerwartet gut vorwärts, aber dafür auf der anderen Seite von Sedrun her geht es mindestens in der einen Röhre jetzt nur noch ganz, ganz langsam voran. Was ist dort los?
Das ist richtig. Wir haben den Sommer dort eine Störzone angefahren. Die Störzone war prognostiziert gewesen. Allerdings war sie nicht auf eine so grosse Länge prognostiziert gewesen, wie sie jetzt tatsächlich auftreten ist. Und wir haben dadurch, wie Sie gesagt haben, verminderte Tagesleistungen. Wir kommen im Moment etwa 1 Meter pro Tag voran, anstelle von etwa 3,5 Meter, die man eigentlich sollte machen. Und das ist zurückzuführen auf einen erhöhten Sicherungsaufwand, der muss betrieben werden, damit der Berg stabilisiert werden kann. Und wie gesagt, die Störzone, die ist jetzt länger als vorausgesehen und darum wird es Verzögerungen geben dort.
Jetzt haben Sie ja dort oben dran auch noch eine Staumauer. Wie gut schlafen Sie?
Ich schlafe relativ gut. Wir haben zwar sogar 2 Staumauern. Wir haben die Staumauern Alps, wo wir im Einflussbereich von einer schon gewesen sind. Dort sind wir eigentlich schon weiter und wir bewegen uns jetzt in Richtung Santa Maria zu. Das Beruhigende daran ist, dass ein sehr gutes, ausgeklügeltes und präzises Überwachungssystem eingerichtet worden ist. Es wird also die eigentlich Staumauern wird ständig überwacht, aber es wird auch das ganze Gebirge, also die Oberfläche rund um die Staumauern, wird periodisch immer wieder überwacht und gemessen und alle kleinsten Bewegungen werden sofort konstatiert.
Das aber es gibt sie, oder, die Bewegungen, die kleinsten?
Es hat Bewegungen gegeben im Bereich der Staumauern Alps, die haben sich beruhigt in der Zwischenzeit und bei Santa Maria merkt man noch nichts von uns.
Das heisst, Sie gehen davon aus, dass wir problemlos gehen?
Wir hoffen, dass es problemlos geht. Wir sind zuversichtlich, dass es machbar ist. Allenfalls muss man gewisse Massnahmen treffen. Das ist im Moment nicht auszuschliessen. Wir hoffen natürlich, dass es nicht nötig sein wird.
Jetzt treffen Sie ja da eben ganz unterschiedliche Gesteinsschichten an. Wie ist das? Entwickelt man da irgendwie eine Beziehung zu diesen Steinen? Hat man die einen lieber, verabscheut man andere? Wie ist das?
Ja, tunnelbautechnisch sind natürlich die einfacheren, die harten, die standfesten Gesteine nicht allzu hart, weil sonst braucht es mehr Aufwand und gibt mehr Verschleiß. Aber dieselbe Gesteine hat man natürlich lieber, das ist klar.
Wie gehen eigentlich Bauarbeiter damit um, wenn es eben unerwartete Fortschritte oder auch unerwartete Rückschläge gibt?
Ja, das müssen Sie vielleicht Bauarbeiter selber fragen. Das ist wahrscheinlich individuell sehr unterschiedlich. Grundsätzlich kann man schon sagen, es sind sehr engagierte Leute, die sehr einen ausgeprägten Berufsstolz auch haben. Das spürt man immer wieder. Und sie gehen eigentlich schon mit und nehmen auch an, sie werden in gewissen Sachen leiden und sich entsprechend auch erfreuen an anderen Sachen.
Haben Sie viel Kontakt zu den Bauarbeitern, die dort an der Front sozusagen arbeiten?
Ich habe persönlich leider nicht sehr viel Kontakt. Hat unter anderem auch damit zu tun, dass wir ja nicht als Gesellschaft selber bauen tun, sondern wir stehen in einem werkvertraglichen Verhältnis mit den grossen Baukonsortien. Und die Leute, die vor Ort dort arbeiten, die sind bei diesen Firmen angestellt.
Also Sie führen sozusagen die Firmen, aber nicht die Arbeit selber?
Das ist so, ja.
Aber Sie gehen gleich hin und wieder in den Tunnel. Wie häufig denn? Sie haben gesagt, vor 4 Wochen das letzte Mal, alle Monate mal, oder?
Durchschnittlich kann man sagen, alle Monate mal, wobei wir haben ja verschiedene Baustellen. Wir haben Ausbruchsarbeiten in Erstfeld, dann in Sedrund oben und im Faido, wie schon angesprochen. Und dann dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass wir den Generi-Basistunnel noch haben, wo auch schon Ausbruchsarbeiten im Gang sind.
Und kann man denn überhaupt reden miteinander? Dort unten, oder? Stelle ich mir das falsch vor, wenn ich das Gefühl habe, dort ist es lärmig.
Es ist unterschiedlich. Also bei einem maschinellen Vortrieb, das heisst, wenn man eine Tunnelbohrmaschine hat, wenn sie dreht, wenn sie schafft, dann ist es extrem laut. Dann muss man einander schon anschreien, wenn man etwas verstehen will. Wenn die Maschine gerade nicht läuft oder reduziert läuft, dann ist es besser. Es ist aber so, dass sie einmal pro Tag revidiert werden muss. Also es geht immer bei einem Dreischichtbetrieb, eine Schicht, wo die Maschine dann steht für Revisionsarbeit, dann geht es auch besser. Und beim konventionellen, beim Sprengvortrieb, dort gibt es unterschiedliche Arbeitsgänge und dort ist es auch entsprechend unterschiedlich laut. Zwischendrin gibt es wieder so Pausen und Phasen, wo man relativ gut miteinander reden kann.
Sie haben es vorher angesprochen, Sie haben ja nicht nur den Gotthard, wo Sie dran am Arbeiten sind, Sie haben auch den Generi, wo es jetzt dann erst gerade so richtig losgeht. Beim Spatenstich 2006 hat der Bundesrat Moritz Leuenberger geredet von den vielen Feinden von diesem Tunnel. Spüren Sie heute noch etwas davon?
Nein, ich spüre nichts davon, noch nicht. Vielleicht kommt dann mal noch böse Tunnelgeist raus, aber im Moment ist es ruhig.
Es ist so, dass auch das Bundesamt für Verkehr im Bericht vom September festgestellt hat, übrigens mit Befriedigung, dass NEAT jetzt in stilleren Gewässern unterwegs ist. Sie selber haben bei Ihrem Antritt vor 2 Jahren gesagt, es sei Ihnen ein Anliegen, dass mehr Ruhe einkehre, dass Sie sich dafür einsetzen wollen, den Leuten zu erklären, dass NEAT nicht einfach ein Fass ohne Boden ist, guten Kontakt wollen haben zu den Politikerinnen. Ist das in dem Fall Ihnen zu verdanken, dass es jetzt so ruhig ist?
Das möchte ich anderen überlassen, das zu beurteilen. Was sicher unverändert ist, dass es ein grosses Anliegen von mir ist, dass es so können zu machen und dass wir uns entsprechend verhalten tun. Und wenn das gelingt, dann umso besser.
Wenn Sie jetzt so zurückschauen auf die letzten 2 Jahre, gibt es da auch Sachen, die besser hätten können laufen?
Ich würde sagen, in dem Bereich, wo wir es selber in der Hand haben und selber bestimmen können, ist es eigentlich relativ gut gelaufen. Es hat Sachen gegeben, die wir noch bedingt haben können beeinflussen, die nicht gut gelaufen sind, wie das Rekursverhalten im Fall von öffentlichen Vergaben. Und,
bei der Bahntechnik zum Beispiel.
Genau, das sprechen Sie jetzt an, das hätte ich gerade erwähnt. Das ist natürlich in dem Sinn eine relativ umfangreiche, grosse Sache gewesen, die uns auch entsprechend gefordert hat. Uns auch bei uns eine gewisse Verunsicherung natürlich auch ergeben hat.
Eine Verunsicherung?
Man hat nicht gewusst, wie lange geht das Rekursverfahren. Man hat nicht gewusst, wann kann man endlich wieder weiterarbeiten. Man hat nicht gewusst, was das kosten wird allenfalls, wenn es noch länger gehen wird. Weil das Gericht ist ja an keine Fristen gebunden, um ein Urteil zu fällen. Und ob dann ein Urteil akzeptiert wird vom einen oder vom anderen von diesen Parteien, wäre auch wieder offen gewesen. Also es hat dort ein paar Monate lang letztes Jahr sehr viele Fragezeichen gegeben, wo unsere Leute da ziemlich stark beschäftigt hat.
Und jetzt im Rückblick, wie glimpflich ist es ausgegangen?
Es ist im Rückblick, im letzten Moment, muss man sagen, noch glimpflich ausgegangen. Wir haben durch das Verfahren ungefähr ein halbes Jahr verloren. Wir haben auch ein halbes Jahr Pufferzeit drin gehabt, eben für so Unwägbarkeiten. Und es ist gerade im letzten Moment eigentlich ist der Rückzug gekommen von dem Rekurs. Und die Werkvertragsverzeichnung hat ja dann im April von diesem Jahr können stattfinden. Und das ist in dem Sinn wirklich im letzten Moment gewesen, so dass wir keinen Termin und keine Kostenfolgen haben.
Jetzt, wenn wir noch einen kleinen Ausblick wagen, dann kann man sagen, es kann Ihnen das Gleiche blühen mit der Generibahntechnik, die Sie jetzt ausgeschrieben haben. Es wird Diskussionen geben im Rat dazu, dass NEAT so viel Geld wegfrisst bei anderen Bahnprojekten, die notwendig wären, wie zum Beispiel das dritte Gleis Genf-Lausanne, wo man möglicherweise auch nochmal wieder wird über die NEAT reden. Und es wird sicher Diskussionen geben über den Anschluss im Süden. Was sehen Sie da alles auf sich zu?
Also das sind jetzt gerade ein paar Fragen gewesen, vielleicht zum Ersten. Zu den Vergaben. Wir haben jetzt gerade im Moment das Hauptlos vom Ausbruch, also von den Rohbauarbeitern im Generi ausgeschrieben. Da werden die Offerten Ende Oktober eintreffen und dann gibt es bis Mitte nächsten Jahre eine Vergabe. Das ist ein sehr grosses Los und dort gibt es natürlich auch die entsprechenden Rechtsmittel, also dort könnte ein Rekurs erfolgen. Und das mit der Bahntechnik kommt dann ein paar Jahre später erst. Dann zu der Finanzierung, da glaube ich, da sind wir jetzt in einer sehr guten Lage, indem wir ja im Auftrag vom Bund unsere Endkostenprognose und Risikoanalyse per Mitte letztes Jahr auf eine neue systematische Basis gestellt hat.
Und jetzt eigentlich das Geld bekommen haben vom Parlament, oder?
Genau, und das BFV hat dann unsere Grundlagen in die Botschaft ZEP oder ZEP1, wie man heute sagt, eingeschafft. Der Ständerat hat das den Juni genehmigt und der Nationalrat hat das in der letzten Session ebenfalls genehmigt.
Was aber noch nicht heisst, dass mit dem Jammern vorbei ist, oder?
Welches Jammern
sprechen Sie jetzt an? Das Kanton natürlich trotz allem findet, aber da gibt es jetzt ganz viele Projekte, die wir gerne gehabt hätten, die wir jetzt zurückstellen müssen.
Also ich meinte, was NEAT betrifft, ist jetzt einfach ein klarer finanzieller Rahmen vorhanden. Man weiss, was aus dem FINÖV-Topf für die NEAT zu reservieren ist und nicht zur Verfügung steht. Man weiss, dass man 5,2 Milliarden jetzt für andere Projekte zur Verfügung hat und von dort her, glaube ich, ist es ja immer im Moment vorbei, weil da herrscht Klarheit darüber und es ist jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen die Frage, wie tut man die 5,2 Milliarden, die man jetzt hat für andere Projekte, wie tut man die einsetzen?
Also insofern für Sie ist es eigentlich eher ein Vorteil, dass jetzt klar geregelt ist und die NEAT vor allem auch finanziert
ist. Für uns ist es eine sehr positive Situation, weil wir haben jetzt das erste Mal Gewissheit, dass unser Projekt ausfinanziert ist.
Diskussion Anschluss?
Im Anschluss Süd, da läuft im Moment im Auftrag vom Bundesamt für Verkehr eine Machbarkeitsstudie. Da geht es ja darum, der Anschluss vom Generi Südportal, wo wir noch bauen werden, das ist in Lugano-Vezia, bis in Richtung Landesgrenze zu untersuchen. Und die Resultate sollten im Laufe des ersten Halbjahres vom nächsten Jahr vorliegen. Und dann wird der Bund dann müssen weiter entscheiden, was der nächste Planungsschritt sein wird. Es ist aber nicht so, dass wir die Fortsetzung Süd brauchen, am ersten Tag, wo der NEAT-Tunnel durch den Gotthard und den Generi eröffnet werden. Weil in den ersten Betriebsjahren wird sicher noch genug Kapazitätsreserve haben. Das Thema Anschluss Süd wird dann einige Jahre später erst zum Thema.
Das heisst, Sie schauen dem relativ gelassen entgegen?
Im Moment kann man dem gelassen entgegen schauen. Das heisst aber nicht, dass man zurücklegen darf und nichts machen darf. Das ist aber auch nicht so. Wir wissen ja, das BFV und der Bund hat den Auftrag, das Paket ZEP2 zu entwickeln, zu schnüren. Und dort wird es darum gehen, erstens mal eine Finanzierung für Folgeprojekte vorzuschlagen und zweitens dann auch zu definieren, welche Projekte sollen in diesem Paket 3 Platz haben.
Und gleichzeitig muss man auch noch weiter verhandeln mit Italien. Es reicht ja noch nicht, dass wir in der Schweiz den Anschluss bauen, sondern der Verkehr muss ja auch irgendwo abgenommen werden.
Das ist richtig und das ist ein Thema, das vom Departement vom Umweg ausgesteuert und behandelt wird.
Jetzt bewegen Sie sich in relativer Ruhe. Sie sind gut unterwegs. Sie strahlen Zufriedenheit aus. Wie lange haben Sie Ruhe?
Ja, bis zum Schluss.
Bis zum Schluss?
Ja, ja.
Keine Diskussionen mehr?
Nein. wir haben den Point of No Return schon längstens überschritten und jetzt geht es darum, den Dampfer, sage ich jetzt einmal, in den Hafen, der bekannt ist, wo die Koordinaten bekannt ist und der Ankunftszeitpunkt auch bekannt ist, so ruhig wie möglich und so sicher wie möglich dorthin bringen.
Das heisst also, bis Ende 2016 werden Sie in aller Ruhe arbeiten können?
Bis Ende 2017, dann geht der Gotthard in Betrieb und Ende 2019 der Jenneri. Natürlich wird es Stürme geben zwischendrin, aber es bringt uns nicht aus der Ruhe.
Keine so grossen mehr, wie wir schon hatten, oder durchaus in dieser Grösse, aber Sie werden ruhig bleiben.
Wir bleiben ruhig.
Besten Dank, Renzo Simoni.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.